Audio Now.
Wir haben halt alle unsere Schulzeit gehabt und die war gut oder die war nicht so gut und daran knüpfen wir ja eigene Erfahrungen und denken dann natürlich, wenn wir so ein Kind einschulen, an unsere eigene Einschulung zurück und wie war denn das bei uns? Und das Problem ist, das überträgt sich auf das Kind, aber das Kind hat damit ja gar nichts zu tun, das ist unsere Vergangenheit, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Andrea Tschocher, sie ist Mutter 3 Kinder, die Bloggerin hinter runzelfüßchen.de sowie Journalistin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Familienleben. Wir hatten sie schon mal hier im Podcast zum Thema, wie du dein Schreibaby beruhigst. Heute aber reden wir auf vielfachen Wunsch über etwas ältere Kinder. Genau genommen die sogenannte Wackelzahnpubertät, also die Zeit, in der eure Kinder ihre Milchzähne verlieren und langsam zum Schulkind reifen oder es bereit sind. Was diese Zeit alles mit sich bringt für Kinder und für Eltern, aus biologischer, aber auch aus psychologischer Sicht, und über die Verantwortung für die Zahnhygiene unserer Kinder, furchtbares Thema, aber gehört dazu, sprechen wir beide in der nächsten halben Stunde, denn Andrea hat dazu ein Buch geschrieben. Nicht mehr klein und noch nicht groß heißt es und befasst sich mit genau diesen Themen. Hallo Andrea, du hast schon gelacht.
Ich hab schon gelacht. Mein Lieblingsthema Zahnhygiene und Verantwortung. Genau.
Ja, Hallo. Ich hab's gelesen. Du hörst meiner etwas gequetschten Stimme an. Es ist nicht mein Lieblingsthema.
Ich glaube, es ist nicht das Lieblingsthema von vielen Eltern. Es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema, aber ich finde es total gut, dass wir mal nochmal drüber reden.
Ja, genau. Das machen wir nachher auch. Erstmal vorab, es ist ja nur eine Phase, oder?
Es ist ja alles nur eine Phase, oder? Also ja, es ist nur eine Phase. Vielleicht sollten wir es einordnen kurz für die Hörerinnen. Die Wackelzahnpubertät geht, wenn man es mal ganz genau nimmt, vom ungefähr 5. bis zum 11. Lebensjahr. Aber die Kernzeit, würde ich sagen, ist vom 5. bis zum 8. Lebensjahr. Dann ist so der spannende Moment mit ausfallenden Zähnen vorbei. Danach wachsen dann immer noch neue. Aber das ist für die meisten nicht mehr so spannend. Also nein, es wachsen nicht nur noch neue, das war völlig gelogen. Also es fallen immer noch welche aus, aber dann hat es diese Spannung verloren und deswegen ist es dann nicht mehr so spannend.
Genau, aber passieren tut trotzdem total viel, darüber wollen wir sprechen. Lass uns mal jetzt mit diesem etwas unsexy, aber eben sehr, sehr wichtigen und ja auch auslösenden Thema anfangen. Also über die Zähne, mit den Zähnen anfangen. Nach den Zähnen haben wir die Phase ja benannt, also Wackelzahnpubertät. Was genau passiert da im Gebiss, außer das, was wir einfach wissen, dass da irgendwie Zähne ausfallen? Aber was geschieht dort?
Also es fallen ja nicht nur Zähne aus. Ich glaube, das ist so eins der großen Probleme. Es wachsen ja auch neue Zähne nach und zwar die ersten Backenzähne kommen. Die heißen auch spannenderweise 6-Jahr-Molaren. 6 Jahre halt fürs Alter, wann sie ungefähr kommen und Molar heißt einfach Backenzahn. Und das ist vielen nicht klar. Und deswegen sind leider auch die Backenzähne die Zähne, die am schlechtesten geputzt werden. Weil man guckt ja nicht ständig in seinem Kind nach, wie viele Zähne hat es denn. So ein Milchzahngebiss hat 20 Zähne und ein Erwachsenengebiss hat 32. Ne? Also da weiß man dann schon, da kommen noch 12 Zähne.
Ja, ja.
Und auf die muss man aufpassen. Und gerade diese Backenzähne machen für Kinder in der Wackelzahnpubertät oft ziemliche Probleme, weil die zum Beispiel von diesem Drücken der neuen Zähne totale Kopfschmerzen bekommen. Ne? Also das ist gar nicht unüblich. Das ist so eine Zeit, wo viele Kinder Kopfschmerzen bekommen. Das kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber man sollte auch immer mal an die Zähne denken zum Beispiel.
Ja. Ja, ja. Und ich meine, das ist so häufig, weißt du, diese Dinge, Bauchweh, ich hatte das auch neulich mit jemandem, mit dem ich über Long-Covid gesprochen habe, ne? Wenn dir ein Kind sagt, ich bin irgendwie so müde, ich habe irgendwie keine Lust, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, du hörst erstmal sehr lange nicht hin, zumal wenn du mehrere Kinder hast, ehrlich gesagt. Also geht mir jedenfalls so, ne? Ich denke sozusagen, bis ich wirklich in Wallung komme, da muss ich das echt ein paar Tage gehört haben. Und ich finde es einfach gut, dass du das nochmal sagst, es geht eben nicht nur ums Ausfallen, sondern da kommen neue Sachen nach, da passiert unglaublich viel und zwar mitten im Kopf.
Ja,
und das ist nichts, was man so wegdrücken kann, ne?
Ja, und was ich halt so spannend finde, ist, wir erinnern uns alle an diese Babyzeit, ne? Und was war das für ein Bohai, was wir da gemacht haben, um jeden Zahn, der kommt und das drückt so und das arme Kind und dann geben wir vielleicht noch was und ne, so. Erinnern wir uns alle dran, aber wenn dann irgendwie die Kinder ein bisschen größer sind und eben in diese Wackelzahnpubertät kommen, dann ist es plötzlich so, ja,
musst du durch.
Ja, genau. Und das ist, finde ich schon wert, dass man da nochmal drüber redet und so ein bisschen, also ich werbe da natürlich sehr für Verständnis für größere, kleine Kinder.
Ja, und es ist gut, dass du das nochmal so in dieser Kombi sagst, weil ich finde, also mir ging es jedenfalls so, ich leiste heute häufig Abbitte gegenüber Sachen, die ich von meinem ersten Kind irgendwie verlangt oder erwartet habe, weil ich dachte, der ist dann ja irgendwie schon groß, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt heute sozusagen auf meine Kleine gucke, dann denke ich, oh Mann, die ist aber echt noch klein. Die Jungs finden, wie die ist groß, die kann ja auch schon mal mithelfen und so, aber meine Sicht darauf ist irgendwie eine andere. Und ich glaube, das ist echt so ein bisschen die Gefahr in dieser Zeit, in der die so schon so groß wirken und man merkt, oha, jetzt werden die Schulkinder, jetzt wollen die irgendwie Dinge, die sind trotzdem noch klein. Ne? Also Es ist toll, ihnen viel zuzutrauen, aber gerade mit dieser Nachsicht oder mit diesem Verständnis auch Unwohlsein und Schmerzen gegenüber, glaube ich, ist es wichtig, sich schon nochmal klar zu machen, es sind trotzdem noch kleine Menschen.
Ja, ich finde auch, ne, also selbst mit 8 bist du halt einfach noch klein und
ja, natürlich,
da sollte noch sehr viel Nachsicht walten. Und also ich kann das natürlich, du hast es schon gesagt, ich habe auch 3 Kinder, die sind jetzt 7, 5 und 2. Und natürlich gucke ich mir das an und denke, Mann, aber die 7-Jährige kann auch so viel mehr als der 2-Jährige. Mhm. Aber das, also wir neigen, glaube ich, gerade auch wenn man mehrere Kinder hat, dazu, die schnell zu überfordern. Ne? Und andererseits hören wir ja von außen immer, wir müssen den Kindern mehr zutrauen und wir müssen mehr machen und so. Und ich finde, es ist ein total schmaler Grat, da reden wir vielleicht gleich auch noch drüber.
Ja, gerne. Mhm.
Dass man einerseits so ein bisschen Angst hat, man macht zu viel und man macht zu wenig und ne, jeder sagt irgendwie was anderes und man wird total unsicher. Und da hilft halt nur genau aufs eigene Kind zu gucken und zu gucken, was ist denn da los und halt auch zuzuhören. Ne? Großer
absolut,
Fan von zuhören.
Ja. Ja, absolut, absolut. Also wir haben ja, meine sind ja älter und wir haben jetzt irgendwie das Thema irgendwie Auslandsjahr oder so. Ne? Also einige hauen jetzt irgendwie ab in den Klassen oder jedenfalls planen das schon für nächstes Jahr. Und mein Zweiter hat irgendwie gesagt, ich bin einfach noch nicht so weit. Ja. Da kann man sagen, komm, ist aber eine super Erfahrung, weißt du, so drüber wegquatschen, ne? So, ja. Und wir haben echt gesagt, nee, das ist ein super Satz, ja, zu sagen, ich bin noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist bei den Kindern, bei den Kleineren genauso. Die sind schon ziemlich kompetent in dem, was sie sagen. Wir müssen halt nur wirklich genau hinhören, ne?
Ja, aber ich finde, das ist doch total großartig, wenn die sowas formulieren können. Ich bin noch nicht so weit. Ich möchte
das nicht.
Ja,
auch den Satz fand ich wirklich, habe ich gesagt, okay, und danach, nach diesem Satz ist Schluss. Ich wollte sozusagen als einfach nur angeboten haben, so wenn wir es irgendwie hinstellen können mit, keine Ahnung, Stipendien, wie auch immer. Mhm. Du sollst wissen, du könntest es auch, aber danach war auch für mich Schluss nach dem Satz. Ich dachte, okay, also kompetenter kann man es eigentlich nicht beantworten, ne? Möchte ich nicht. Kein Interesse. Ich fühle mich nicht so weit. Und das ist ja auch nicht ohne, ne, irgendwohin. Aber gut, wir reden nicht über die Pubertät, sondern über die Wackelzahn-Pubertät. gibt es irgendwie einen Unterschied, wie das bei Jungen und bei Mädchen abläuft? Hast du da was rausgefunden?
Also es ist ein bisschen, bei Jungs ist das Problem eher, also es ist natürlich auch eine Zuschreibung, ich habe ein sehr wildes Mädchen, aber Jungs verlieren tendenziell ihre Wackelzähne eher mal so bei einem Unfall. Und ganz wichtig, egal ob Junge oder Mädchen bei einem Unfall, besorgt euch eine Zahnrettungsbox. Also bevor ich für das Buch angefangen habe zu recherchieren, wusste ich nicht, dass es das gibt, aber das gibt es in der Apotheke, vermutlich auch online. Und da kann man den Zahn, den man sich da ausgehauen hat, wenn der vielleicht noch gar nicht dran war zum Beispiel. Oder es ist der neue bleibende Zahn. Auch super, gerade da und ausgeschlagen.
Hatten wir auch.
Horror. Dann kannst du den in diese Box packen und gehst zum Zahnarzt und die versuchen halt, den wieder festzubekommen. Ne? Das geht halt, weil in dieser Zahnrettungsbox so eine Lösung drin ist. Finde ich einen mega wichtigen Tipp, einfach weil…
Allerdings, nie von gehört.
Ja, genau. Also das, genau, so ging es mir auch vor dem Buch. Und jetzt haben wir einfach sowas und hab das halt immer dabei. Und genau, also das wäre so der vielleicht der Unterschied, aber das ist natürlich auch sehr individuell, wie gesagt, bei mir.
Ja,
ist auch das Kind.
Okay, aber sonst eher nicht.
Nee, genau. Also nicht was das Zähne ausfallen und kommen. Also was tatsächlich so ein bisschen… sein kann, ist, ihr erinnert euch zurück, wie war das, als mein Kind die Zähne bekommen hat, die ersten. So ungefähr kann das auch sein, wenn sie die verlieren. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass meine Tochter, die hat als Baby immer 4 Zähne auf einmal bekommen. Die hat auch immer 4 Zähne, also man verliert gar nicht so viel, aber die hat dann 4 Zähne auf einmal verloren. Das sieht im Mund ganz besonders großartig aus eine Weile. Aber ich musste, also diesen Zusammenhang fand ich dann schon sehr spannend, einfach persönlich das zu beobachten.
Mhm. Ja, also ja.
Was
oh
ich
Gott, mir fallen tausend Sachen ein.
Genau. Ja. Mhm. Ja, was ich ganz wichtig finde, fällt mir gerade ein, zum Thema Zähne ausfallen. Das passiert ja manchmal auch bei Milchzähnen, ne? Und da würde ich gerne Eltern die Angst nehmen, wenn so Kinder sich ihre Milchzähne ausschlagen. Dann weiß man theoretisch ja nicht, wann würde der Zahn wackeln und kommt der dann da durch. In der Regel schafft der Zahn das, weil das ja schon alles angelegt ist bei der Geburt, ne? Also der kommt ja jetzt nicht von irgendwo her. Und es ist ja so, der bleibende Zahn wächst quasi in diese Stelle von dem Milchzahn und schubst den dabei raus.
Ja.
Und für Eltern, wo jetzt eben keine Milchzähne mehr vorhanden sind, weil schon wegen einem Unfall vorher verloren, guckt dahin. Ihr müsst aber nicht sofort zum Zahnarzt gehen, wenn den Nachbarkindern da ein Wackelzahn ausfällt. Ne? Also das hat ein bisschen Zeit, das kann auch länger dauern, aber ich sage immer Gemach. Wenn da nichts passiert ist, so bis 6. Lebensjahr und eure Kinder früh zum Beispiel die eigenen, die ersten Zähne bekommen haben, dann könnt ihr mal zum Zahnarzt gehen und dann gucken die. In der Regel kann man da aber sich entspannt zurücklehnen.
Ja, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das sage ich nämlich doch, weil das hatte ich gerade schon im Kopf. Du sagtest, wenn eure Kinder die ersten Zähne früh bekommen haben und dann mit 6 noch keine 9 oder noch nicht anfangen, diese Wackelzähne zu kriegen, ne?
Ja.
Das ist in der Tat eine Sache, die ich beobachtet habe, die setzt sich fort. Ich habe ein Kind, was sehr spät erste Zähne bekommen hat und sehr spät Zähne verloren hat und sehr spät jetzt auch die letzten Backenzähne kriegt und deswegen auch sehr spät wächst.
Ja.
Also das ist interessant, das setzt sich sofort. Und ich weiß, dass mir damals der Kinderarzt gesagt hat, als der ganz, ganz klein war, ist überhaupt nicht wild, total egal, weil der hat wirklich mit einem Jahr, ne, den ersten Zahn gekriegt, aber wird spät in die Pubertät kommen. Und ist, ne, jetzt ist es sozusagen soweit. Und in der Tat, also das setzt sich so ein bisschen fort. Was ich auch mal gehört habe, ich weiß nicht, inwiefern du da informiert bist, ist, wenn die sozusagen wieder erwarten und zum falschen Zeitpunkt, wenn du so willst, einen der Milchzähne verlieren, dass es dann schon so Möglichkeiten gibt, so Art Platzhalter einzubauen in das Gebiss, weil sonst nämlich die Zähne sich das so zuschieben. Und dann wird es nicht einfach für die nachfolgende Zähne, sich da sozusagen den Weg durchzubahnen, weil das Gebiss natürlich immer sagt, ah super, hier ist Platz.
Ja, also das kommt tatsächlich ein bisschen auf die individuelle Situation an und wann das Kind den Zahn verliert. Da können wir, glaube ich, beide keine allgemeinen Ratschläge geben. Also ich habe ja mit mehreren Zahnärzten und Zahnärztinnen gesprochen und da war der Tenor einfach mal Piano und man geht ja nach so einem Unfall, wo ein Kind Zähne verliert, so oder so zum Zahnarzt, wenn es noch nicht dran ist, dass das Kind die Zähne verliert. Und dann sagen die einem das schon. Also da würde da jetzt zu sagen, das muss auf jeden Fall gemacht werden, halte ich, glaube ich, nicht für einen guten Weg.
Ja, also, nee, absolut nicht. Also ich meine, ich bin keine Zahnärztin. Ich habe das nur gehört und fand es ganz interessant, weil darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber gut, kann man mal nachfragen, wenn man beim Arzt ist. Also nicht nach unseren Anweisungen hier handeln. Wir sind keine Ärzte. Jetzt sind wir aber beim Thema Zahnhygiene spätestens angekommen, würde ich sagen.
Verdammt.
Genau, also ich muss echt sagen, es ist so ein schreckliches Thema, war also für mich persönlich, weil ich genau weiß, wie wichtig das ist. Aber irgendwie im Alltag geht es dir durch, da so tierisch hinterher zu sein. Und der schrecklichste Moment ist dann immer beim Zahnarzt, wenn die da irgendwie einmal reingucken und dann nur so ein Blick zur Mutter. Ne, wo du noch weißt, oh, es ist wahrscheinlich wieder nicht ordentlich geputzt und irgendwo sind irgendwelche Zahnsteine. Und es ist jedes Mal irgendwie so. Aber auch da gilt, also ich weiß, ich müsste sozusagen nachputzen, bis ich 12 bin, aber ich schaff's irgendwie nicht. Aber da sagst du, es reißt dich zusammen, ne?
Das sage ich auf jeden Fall. Ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass ich diesen Blick vom Zahnarzt, also wir haben eine Zahnärztin, nicht kenne, weil ich da nicht hingehe. Ich habe das ausgelagert an den Mann.
Ja, siehst du, nee, das ist nämlich echt total gut, weil Lisa Hamann, die mal bei mir war, die hat irgendwie gesagt, sie kennt das und sie hasst das auch. Und sie hat, habe ich dir schon beim Vorgespräch erzählt, zu mir dann gesagt, es ist immer so, Papi ist nicht da und Mami ist schuld.
Ja. Genau.
Sie sitzt da und die Zähne sind scheiße geputzt und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, du musst da mal hingehen, weil es ist so peinlich, du sitzt da und die gucken dich an, als wärst du ein Assi, wirklich. Ne?
Aber
weil
das machen die so mit Vätern nicht, ne? Also das mal hier in den Raum reingeworfen.
Interessant.
Mein Mann hat mir noch nie erzählt, dass irgendeiner ihn da irgendwie angeguckt hätte, stattdessen ist er quasi, können wir auch nochmal drüber reden.
Der rührende Papi.
Der Held im Erdbeerfeld, weil, der Vater kümmert sich so, ne? Ich meine, dass das seine Kinder sind und wir uns diese Aufgabe teilen, naja. Egal, genau. Aber
genau,
ich gehe
weites Feld.
Ich gehe da
aber
nicht
gut,
hin.
Interessant.
Aber ja. Wir teilen uns tatsächlich auch die Putzarbeit abends, weil ich das, also wir haben beide drei Kinder, wir wissen, wie das ist. Da stehen die alle wie die Orgelpfeifen vor einen aufgereiht und sagen, nachputzen. Also zumindest das habe ich meinen Kindern sehr eingebläut, so ihr dürft alleine putzen, ihr sollt alleine putzen. Es gibt auch eine Stoppuhr, also ein Timer, dass sie wissen, alle 30 Sekunden wechseln sie den Quadranten.
Was? Echt? Oh Gott. Ich fühle mich voll schuldig.
Oh nein, das war nicht mein Ziel. Aber es ist ja vielleicht eine Anregung, es jetzt anders zu machen. Also
es ist jetzt durch.
Das kommt.
16, 14 und 9. Also immer ja bei 9, okay.
Ja, bei 9 kannst du doch noch. Genau. Nein, aber also das kommt, weil wir selber Zahnbürsten haben, die eben uns das auch ansagen. Und dann dachte ich, ja, aber woher sollen denn Kinder, die zählen noch nicht im Kopf bis 30?
Moment, halt. Ihr habt Zahnbürsten, die euch ansagen, wechseln Sie jetzt den Quadranten?
Naja, die rotieren dann anders und dann weiß ich, zack, ich muss den Quadranten wechseln, genau.
Was ist denn der Quadrant?
Achso, der Quadrant, das ist quasi rechts unten, rechts oben, links unten, links unten.
Vier Teile, okay.
Genau, also so, du teilst es halt in der Mitte auf und dann sind das
und die der macht dann, die Zahnbürste macht dann was? Die dreht dann andersrum und dann merkst du so,
die macht so,
also sie macht erst so und dann macht sie
genau, sie macht kurz und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt wechseln. Und genau, damit meine Kinder das nachempfinden können, haben wir einfach eine Stoppuhr, die das dann macht. Der Zweijährige, machen wir uns nichts vor, natürlich putzt der nicht so. Aber ich finde, bei der Siebenjährigen klappt das halt schon ganz gut. Und dann treten sie nacheinander vor uns, morgens und abends, quasi wie das jüngste Gericht. Und wir putzen dann nochmal nach. Und ich weiß, dass das total umstritten ist, weil viele Eltern sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Keine Ahnung, aus dem Gröbsten raus. Die sind 5, 6, jetzt sind die selber für ihre Zahnhygiene verantwortlich.
Nein, ich weiß was, ich glaube, das denkt gar keiner. Ich glaube, es ist nur so eine Bocklosigkeit. Ich glaube, alle wissen, dass es unser Job ist.
Mhm. Naja.
Es entschuldigt einen ja nicht, ne? Also es muss sein. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist unser Job. Es ist nicht der Job der Kinder, nicht diese Dinge. Aber ich glaube, glaubst du ernsthaft, jemand stellt sich hin und sagt, nee, das können die schon?
Also ich habe diverse Nachrichten dazu bekommen, also von Leuten, die das Buch gelesen haben und dann fanden, an der Stelle sind sie aber damit nicht einverstanden, dass ich halt so vehement darauf plädiere, dass es die Aufgabe der Eltern ist, das Nachputzen. Da haben die gesagt, nee, da bin ich total raus und finde das blöd, dass du mir das jetzt hier sagst. Das ist vielleicht auch eigene Betroffenheit, wie du sagst, weil einem eigentlich klar ist, dass man es machen sollte, weiß ich nicht. Jede okay. Familie findet da ihren Weg. Ich bin
schon überfordert mit diesem Elmex Gelee einmal die Woche.
Ja.
Ja, welcher Tag war es nochmal? Und so, da muss man ja immer sozusagen diesen Zahnschmelz hüten, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, aber da kannst du dir gut. Irgendwas auf den Spiegel schreiben, so haben wir das gemacht und dann ist halt samstags Elmex Gelee-Tag. So,
ja.
Fertig.
Ist jetzt eine Produktwerbung, aber ich glaube, jeder kriegt das vom Zahnarzt. Das ist nicht so ein Riesengeheimnis,
das
oder?
Das kriegt man vom Zahnarzt verschrieben. Also alles genau. Fein. Da machen wir nicht Schleichwerbung für irgendwas.
Okay. Wir hatten das Thema Schmelzbildungsstörung angesprochen, was wiederum mein Lieblingsthema ist, denn ich hatte es als Kind und fand es wahnsinnig ungerecht. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht so gerne Süßigkeiten mögen. Lieber Currywurst, das sage ich jetzt als Vegetarierin. Also lieber solche Sachen, ja, also lieber so deftiges Zeug. Aber es gibt eben Schmelzbildungsstörungen, die sozusagen letztendlich ein Tickchen unabhängig von dem sind, was du isst.
Genau.
Was ist das und woher kommt das?
Also es ist bekannt als MIH, das steht für, ich sag einfach mal das Fremdwort, ne? Molaren Insuffizienten Hypomineralisation oder auch unter Kreidezähne bekannt, worunter es vermutlich die meisten kennen werden. Und das ist eine Schmelzstörung, die tatsächlich bis zu einem Drittel der aller Zwölfjährigen, da guckt man sich das nochmal an, betrifft und man kann da nichts für. Das ist einfach, es gibt noch keine eindeutige Ursache. Und man kann das auch erst in dem Alter erkennen, wenn die halt in diese Wackelzahnpubertät kommen und genau, weil das teilweise noch im Zahnfleisch ist und dann wird es überdeckt und das sind so weiß bis gelbbraune Flecken. Man findet Fotos, wenn man das googelt und sieht dann relativ…
Und zwar im eigenen Kinderalbum.
Ja, in deinem Fall, aber der Rest das kann man, also das sieht man. Und das zeigt einfach an, dass die Zähne an der Stelle weniger mineralisiert sind. Und das kann man leider nicht umkehren. Also man kann versuchen, die Zähne zu schützen. Das hängt dann davon ab, wie schwer die Zähne da betroffen sind. Aber man kann die Zähne nicht nachmineralisieren. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und die Zahnärztin, mit der ich gesprochen habe, die habe ich natürlich nach Gründen dafür gefragt. Und die sagt halt, es können Weichmacher im Kunststoff sein, es kann Antibiotika sein oder ein Vitamin-D-Mangel. Oder wenn die Kinder, als sie noch im Kleinkindalter waren, eine Lungenentzündung hatten. Aber woran es letztlich liegt, ist noch unklar.
Ja, ich füge hinzu, was ich auch im Vorgespräch schon hinzugefügt habe, es ist nicht wissenschaftlich gesichert, aber eine Zahnärztin, bei der wir waren, meine Kinder hatten nämlich alle ständig Lungenentzündung, muss man leider echt krasserweise sagen. Krass. Und ihr Verdacht war, dass es gar nicht von den Lungenentzündungen kommt, sondern von dem Cortisonspray, was die dann immer verschrieben kriegen.
Ja, das, genau, das könnte auch sein.
Das bleibt halt in der Mundhöhle und greift einfach die Zähne an. Aber gut, kann auch genetisch bedingt sein. Also es kommt einfach und man kann nur gegen anputzen und gegen anelmexen sozusagen. Aber wenn man es richtig in den Brunnen fallen lässt, dann gibt es eben kein Zurück mehr. Das habe ich jetzt verstanden.
Ja, was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, dass das Extreme, also du hast es schon ein bisschen angesprochen, das macht halt große Schmerzen. Ne? Also wenn eure Kinder sagen, mir tut es weh, wenn da zum Beispiel Luft drankommt oder Eis oder irgendwas, dann nehmt das ernst und lasst im Zweifelsfall, wenn ihr halt sagt, ich sehe da nichts, mal einen Zahnarzt drauf gucken. Ne? Also das ist ja nicht unsere
immer gut, ja.
Ja, also und in dem ja. Fall, wenn so ein Kind eine Schmelzstörung hat und das ganz schlimm ist, dann muss man im Zweifelsfall da muss dann ein Fachmann ran. Dann, ne? So.
Ja, ich meine sowieso, ne? Ist es schön, diesen Podcast zu hören, aber wir sind ja keine Fachleute und wir kennen auch keine individuellen Fälle. Bitte geht auf alle Fälle zum Fachmann. Und zwar regelmäßig, weil ehrlich gesagt auch diese unbestimmten Schmerzen, das ist halt einfach ätzend, ja, also du hast irgendwie ein Kind, was eh schon in so einer emotionalen Umwälzung ist, da kommen wir nämlich gleich auch noch zu, jetzt sind wir bei den Zähnen sehr lange, aber finde ich auch wichtig, aber vieles ist eben auch einfach geschuldet der Tatsache, dass irgendwo Schmerzen im Mund sind und deswegen ist es wirklich wichtig, geht da regelmäßig hin, auch wenn das immer so doofe Termine sind, aber es hilft alles nichts. Du benutzt Zahnpasta, Zahnbürste sowieso, elektrische oder nicht elektrische?
Tatsächlich noch nicht elektrisch, weil kennen vielleicht auch andere Eltern, meine Kinder zerkauen die Zahnbürsten recht regelmäßig und das ist bei elektrischen Zahnbürsten sehr teuer. Und genau, Nachputzen machen wir manchmal mit einer elektrischen, also wir haben eine hier, aber das klappt irgendwie alles nicht so gut und deswegen wir sind noch auf der Handzahnbürste, wie das so schön heißt.
Ja, und hat auch Vorteile, weil diese, wenn die nicht richtig geladen sind, dann eiern die so diese Zahnbürsten. Das ist extrem unangenehm im Mund, unterschätzt man als Eltern auch manchmal. Ja,
wir benutzen
wenn die nicht so richtig Full Power haben. Und dann gibt es Zahnseide für die engen Zähne und es gibt, wenn die Kinder nicht glauben wollen, dass die Zähne nicht gut genug geputzt sind, diese ekligen lila Kautabletten. Das kennen vielleicht auch noch einige.
Ja.
Die nimmt man nach dem Zähneputzen und dann sieht man, oh Gott, alles noch voller Zahnstein.
Finde ich total gut. Also wenn man das so
als
Familien-Happening mal macht, also ne, ich finde, es geht ja nicht darum, die Kinder vorzuführen und zu sagen, so hier, sondern auch sich selber mal bewusst zu machen, wie es denn um die eigene Mundhygiene so bestellt ist. Also das machen wir auch recht regelmäßig. Die Kinder freuen sich immer, dass es nicht nur bei ihnen so wüst aussieht.
Ja, ja. Okay. Apropos Verantwortung, dann haben wir das Thema Zähne auch sozusagen, würde ich gerne Haken dran machen. Zur Verantwortung gehört meiner Ansicht nach eben auch jetzt nicht nur wenig Süßigkeiten, ich meine, das wissen wir alle, aber auch diese Säfte, ne? Also wenn wir von sozusagen von schwierigen Zähnen reden und von Zahnproblemen und so, echt einfach nein. Ich habe neulich, hat eine Kollegin von mir, die diese ganzen medizinischen Themen für Eltern.de schreibt, auch häufig gesagt, also sie hätte mit einem Arzt gesprochen, der hat gesagt, also Saft so häufig wie wir Sekt.
Ja, also je nach Familie
jetzt ist
natürlich,
dann, ne? Ja, aber du weißt, es ist nicht so, jeden Tag mal eine Flasche Sekt, sondern es ist… zu besonderen Anlässen trinken wir mal ein Gläschen. Das mache ich jetzt mal so als vorsichtige Norm. Auch die mit Vorsicht zu genießen. Aber du weißt, was ich meine.
Ja,
also
ja.
Echt wenig einfach.
Also
aber sonst trinkt er nicht oder so. Nein, es ist unsere Verantwortung.
Genau. Und ich, also ne,
da
der
bin ich
Tipp,
auch also.
Der Tipp, wenn man jetzt halt in diesen Saftwahn gefangen ist, dass ne, Kinder sagen ja nicht von heute auf morgen, oh geil, Leitungswasser, danke. Dann muss man halt den Saftanteil Schritt für Schritt reduzieren und immer mehr Wasser zukippen, bis man irgendwann bei Leitungswasser angekommen ist. Ne?
Ja,
also so
und
langsames
ehrlich gesagt,
Ausschleichen.
Auch Mineralwasser, es gibt welches, das mögen die Kinder und welches, das mögen die nicht. Meine schmecken sofort, wenn ich mal in Not irgendwo anders eins gekauft habe. Die schmecken den Unterschied. Also das, ne, es macht sich Mühe, da ein bisschen rumzuprobieren. Manche schmecken besser, manche nicht so gut. Ja.
Wir sind pures Leitung, also wir sind Fraktion pures Leitungswasser.
Genau. Wir haben jetzt gesagt, es tut sich viel im Mund, das macht viel mit dem Wohlbefinden oder eben Unwohlbefinden, weil es Schmerzen macht, weil es drückt, weil es Kopfschmerzen macht. Was also passiert noch mit den Kindern? Was passiert in dieser Phase?
Lässt sich, glaube ich, ganz einfach zusammenfassen mit dem Buchtitel Nicht mehr klein und noch nicht groß. Das ist halt, die stecken in so einer Phase zwischen ich kann alles und packe meinen Koffer und ziehe aus, weil ich bin ja jetzt schon groß und gleichzeitig diesem verdammt, ich bin noch viel zu klein, ich will das alles nicht, mich überfordert das alles. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich halt über mehrere Jahre, also auch nicht am Stück, ne? Es ist ja nicht irgendwie so ein Dauerzustand, sondern das kommt
aber
immer mal wieder.
In Phasen, da ist es wieder, ja.
Genau, in Phasen ist es immer mal wieder Thema, je nachdem, wo das Kind gerade steht und gerade natürlich vor Einschulung. Ist es ein totales, ich kann das nicht, ich will zurück in meinen Kindergarten, alles ändert sich, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, Gefühl. Und da müssen Eltern leider einfach total wachsam sein und darauf eingehen und nicht sagen, du bist
ja
jetzt schon groß. Also dieses, du bist doch
ja
jetzt schon groß.
Einfühlsam, ne? Also ich meine, du hast mehrere Dinge gesagt. Das eine ist der Abschied vom Kindergarten. Und das ist ja, wird ja teilweise wirklich, wie ich finde, sehr entzückend von den Kindergärten gemacht. Ich erinnere mich, ich habe Rotz und Wasser geheult bei meiner Kleinen. Also es war, die war an so einem Waldorf-Kindergarten. Also da war das wirklich sowas von entzückend. Aber daran, dass deine Eltern da stehen und heulen und das so ein Riesen-Event ist, merken die Kinder halt auch, oha, hier geht wirklich ein großer Abschnitt jetzt gerade zu Ende. Ja. Gibt ja auch dieses süße Rauswerfen aus dem Kindergarten und so, ne? Das ist, wenn ich irgendwie das letzte übernachten, dann werden die aus dem Fenster geworfen. Also im Süßen, ne? Also auf so Matratzen, total niedlich. Habe ich die unglaublich niedlichsten Konzepte schon gehört. Aber die Kinder spüren natürlich, ich werde jetzt hier, auch wenn es lustig ist, aus was rausgeworfen, was bisher für mich vertraut war. Und die Eltern machen irgendwie einen Riesenbohai drum und um die Einschulung wird ein Riesenbohai gemacht und dann kommen diese ganzen Sätze, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Also es ist von außen unheimlich viel Erwartung an diese neue Zeit und unheimlich viel Schmerz wird auch von den Eltern zur Schau getragen über die, ach Gott, bist du gar nicht mehr so klein und so, ne? Ja. Also da kommt von außen auch viel auf die Kinder zu. Ich glaube, das macht auch mit denen ganz viel. Sie selber haben eigentlich meistenteils einfach Bock, haben Lust. Und dann kommt von außen diese ganze neue Bedeutung da drauf, häufig auch, oder?
Ja, total. Also zum Thema Ernst des Lebens, es gibt ein ganz schönes Kinderbuch, das heißt Der Ernst des Lebens ist mein Klassikergeschenk zur Einschulung, weil nämlich in dieser Geschichte ein Mädchen, also alle sagen dem Mädchen in der Geschichte, jetzt geht der Ernst des Lebens los und dann trifft sie Ernst, weil das nämlich ihr Sitznachbar ist. Das ist total, also ich finde das ganz super gelöst und deswegen alle Kinder kriegen das von mir zur Einschulung. Neben Briefpapier übrigens, hat letztens jemand gesagt, findet er total toll, weil ich immer denke so, wenn die schreiben lernen, sollen die irgendwie was davon haben. Genau, nichtsdestotrotz ist es genau dieses Ding. Wir Eltern müssen ja auch lernen, loszulassen. Es ist doch auch die Kita, die suchen wir uns selber aus und die ist dann irgendwie kuschelig oder keine Ahnung, so die Erzieher, wir kennen die, wir fragen jeden Tag, wie geht's denen denn? Und das macht ja ganz viel für uns Eltern, weil wir wissen, jetzt verlieren wir so ein Stück weit die Kontrolle. Darüber sind wir traurig.
Ist auch so, ne?
Bitte?
Ist auch so.
Ja, natürlich ist es so, aber das macht uns traurig und statt das erstmal für uns abzuhandeln, läuft es halt irgendwie vor den Augen der Kinder, die damit nichts anfangen können und so völlig überfordert sind. Jetzt hatten wir das Glückpech, möchte ich mal sagen, dass es bei uns zum Beispiel gar keine Verabschiedung gab aus der Kita, weil Corona und mein Kind mitten in der Corona-Zeit eingeschult wurde. Sodass das, glaube ich,
zweifelhaftes Glück, oder?
Ja, ein sehr zweifelhaftes Glück, aber es war irgendwie, glaube ich, für den Start in die Schule gar nicht so schlecht, weil da nicht so viel Überfrachtung war und mein Kind sich total nur auf die Schule gefreut hat. Hat Corona dann ein bisschen kaputt gemacht, aber naja.
Okay, aber du würdest auch sagen, so dieses, dass es ganz wichtig ist, dass wir Eltern in dieser Phase auch die Dinge trennen zwischen, was sind meine eigenen Gefühle und muss das Kind diese Gefühle jetzt wirklich von mir hören? Ja, also was ich damit verbinde, was ich mit dem Schuleintritt verbinde und so weiter. Oder behalte ich lieber für mich und sag's abends irgendwie, gegenseitig erzählen wir es uns irgendwie im Bett, ne? Ja. Wir Eltern.
Ja, auf jeden Fall. Also,
weil ich finde wirklich, das ist nicht ohne diese teilweise auch nonverbalen Botschaften, die man darüber bringt, ne?
Ja, und wir haben halt alle unsere Schulzeit gehabt und die war gut oder die war nicht so gut und daran knüpfen wir ja eigene Erfahrungen und denken dann natürlich, wenn wir so ein Kind einschulen, an unsere eigene Einschulung zurück und wie war denn das bei uns? Und das Problem ist, das überträgt sich auf das Kind, aber das Kind hat damit ja gar nichts zu tun. Das ist unsere Vergangenheit.
Sind nicht dessen Ängste, ne? Dessen Erinnerungen. Es sind unsere Erinnerungen.
Ja, und da muss man tatsächlich loslassen und sagen, nicht vorm Kind.
Ja, loslassen. Also ich habe es dir vorhin erzählt, ich erzähle es jetzt doch mal hier, weil es für mich wirklich einschneidend war. Also meine kleine Tochter, die unglaublich gern im Kindergarten war, also in diesem besagten Waldorf-Kindergarten, die hat wirklich wochenlang sozusagen auch hinterher noch geweint, weil sie immer zurück wollte und das irgendwie furchtbar fand. Aber an dem ersten Tag, an dem ich sie in der Schule abgeben sollte, und zwar richtig so am Schultor und sie wirklich nicht rein wollte, da habe ich die erste richtige Panikattacke meines Lebens im Auto gekriegt. So dieses Gefühl von, ich lasse die jetzt da, ich kann da nichts machen, die muss da rein, es hilft alles nichts. Ich fand es wirklich krass. Und deswegen glaube ich, ja, kann man, also wird mit Sicherheit nicht jedem so gehen, ne? Da hat jeder so seine eigene Story irgendwie im Gepäck. Aber ich glaube wirklich, es macht viel Sinn, sich da auch selber zu fragen, an welchen Tagen kann ich es gut? Wie geht es mir als Eltern oder uns als Eltern gut? Was ist meine Lösung, damit umzugehen? Nicht die irgendwo drin steht, die Lösung, die oder die hier Julia und Andrea irgendwie erzählen, sondern an welchen Tagen fällt es mir leicht und was ist da gut gewesen an diesen Tagen? An welchen Tagen bin ich irgendwie gut in der Kraft? Was ist davor gewesen? Ja, wahrscheinlich war ich relativ früh im Bett und habe irgendwie nicht abends noch irgendwas geguckt oder wie auch immer. Also so ein bisschen zu gucken, was bringt mich selber in die Kraft? Denn auch die Wut ist nicht ohne in dieser Zeit, wie wir wissen. Also es gibt einfach viele Gefühlsausbrüche.
Genau, in alle Richtungen. Und das ist, finde ich, teilweise so ein Tanz auf einem Vulkan, weil man einfach auch nicht weiß, was ist denn da los. Aber es ist ja auch dieses, wir wissen ja auch tatsächlich nicht, was los ist. Denn, also das finde ich ein ganz schwieriges Thema, wenn so ein Kind in die Schule kommt, in der Kita, konntest du irgendwie nachfragen. Und dann hat irgendwie der Erzieher, die Erzieherin dir gesagt, so im Zweifelsfall, ja, was weiß ich, hat sich heute gestritten, wurde gebissen, keine Ahnung. In der Schule, das ist alles so eine Blackbox. Und du kannst natürlich versuchen, mit dem Lehrer, der Lehrerin oder der Erzieherin, dem Erzieher, Gespräch zu führen, aber die werden dir nicht immer sagen können. Also mal so ein Beispiel, ich habe mein Kind letztens aus der Schule abgeholt und die hatte eine Riesenbeule und eine große Schramme. Und kein Mensch konnte mir sagen, was passiert ist. Es wurde kein Unfallbericht geschrieben und kein gar nichts. Und da war ich schon schockiert. Das ist jetzt quasi tatsächlich diese Woche passiert, deswegen ist es noch so frisch in Erinnerung. Nun erzählt mein Kind sehr viel und ich habe das dann irgendwie rausbekommen und ich bin dann da hingegangen und habe gesagt, ich möchte, dass ein Unfallbericht geschrieben wird. Aber das sind so Sachen, wenn sie nicht so viel erzählen würde, dann stehst du halt da. Und das ist schon schwierig und das darf man als Elternteil schwierig finden.
Absolut. Und ich finde zum Beispiel auch, also was ich gelernt habe in den ganzen Jahren Berufstätigkeit mit Kindern, ist dieser Moment, wenn die nach Hause kommen. Wie immer das ist, ob das Nachmittagsschule ist, also im Sinne von Ganztagsschule oder okay, also wie die ganzen Dinge alle heißen, oder mittags um eins, je nachdem, wie es jeder macht. Nicht die ganze Zeit rumlaufen als Eltern. Einmal hinsetzen. Ja, weil es ist ja genau der Moment, wo du mit Einkäufen nach Hause kommst, ne, wo du irgendwie selber 1000 Sachen machst, wo dann irgendwie der Hund raus muss oder weiß der Geier. Einmal hinsetzen und richtig sprechen.
Ja, so empfangen.
Mit auf dem Schoß. Ja, richtig empfangen. Das ist wirklich, sind gut investierte, manchmal nur 10 Minuten. Aber weil nur dann kommt das raus. Ich habe mich mit jemandem gestritten, da war jemand ziegig mit mir oder keine Ahnung. Sonst verpufft das so. Ne? Dann ist das irgendwie vormittags gewesen und nachmittags hat keiner gefragt. Und dann tragen die das irgendwie so, dieses doofe Gefühl mit. Und am nächsten Tag sagen sie, sie wollen nicht in die Schule. Man denkt, hä, warum denn?
Ja,
weil man es verpasst hat zu fragen, was da eigentlich gewesen ist am Tag davor. Also das ist wirklich mein echter Tipp für alle Working Parents sozusagen. Einmal diese Minuten nehmen, wenn man nach Hause kommt und richtig hinsetzen und fragen. Also der Ruhepol dann, auch wenn die noch manchmal so rumlaufen. Manchmal ist es dann, die sind wie die Flummis, laufen hin und her und je länger du sitzt, desto mehr kommen sie dann irgendwann und dann erzählen sie.
Ja, ich glaube,
wenn du nicht fragst.
Es ist halt auch wichtig, das anzubieten und also man kann ja jetzt auch nicht immer erwarten, dass da irgendwas bei rauskommt, aber ich habe das Gefühl, Kinder möchten sich dann auch erstmal so leer reden. Die möchten erstmal alles loswerden. Und wir machen das zum Beispiel so, dass es dann immer beim Abendbrotessen, also wir essen einmal zusammen Abendbrot, immer, das klang wie nicht immer, aber wir essen immer zusammen Abendbrot und jeden Abend wird reihum, werden die drei guten und die drei schlechten Dinge des Tages benannt, weil ich das, also ne, ich weiß, viele Familien sagen, wir machen nur die guten Dinge, aber ich finde es auch okay, schlechte Dinge zu erzählen, weil wann sollen die allerdings sonst Platz haben? Und ich mag das zum Beispiel total, dass die Kinder sich gegenseitig Tipps geben. Also was weiß ich, das eine Kind erzählt, heute hat mich XY gehauen und wollte nicht mit mir spielen und dann können die Geschwister darauf reagieren und das finde ich ist sowas, das ist total wertvoll, einmal eben die nachmittags oder wann auch immer abzuholen, ne, wenn man dann sich das erste Mal sieht und dann aber nochmal abends diesen Tag so zu beschließen mit, ich bin hier geborgen. Und egal, wie ich mich auch den Tag über verhalte, mit meiner Wut und mit meiner überbordenden Freude und was weiß ich so, ne? Hier ist so mein sicherer Hafen. Das finde ich total wichtig.
Ja, ich finde das in der Theorie auch schön. Bei uns hatte irgendwie nie jemand Bock. Ich finde das so doof. Deswegen bin ich so froh, dass die, dass sie das irgendwie in der Schule, diesen Klassenrat machen, weil da ist es einfach ein Ritual und das haben die Kinder auch wirklich gelernt. Ne? So dieses, der Kummerkasten da was reintun und das wird dann angesprochen, entweder anonym oder nicht anonym. Also da bin ich echt total froh drum und ich versuche es hier irgendwie zu installieren. Aber wie gesagt, also ehrlich gesagt, ist dann Teenager in dem Alter wird es dann irgendwann einfach auch schwierig. Ja, ja, genau. Eine Sache würde ich gerne noch kurz anreißen, nämlich die Wachstumsschmerzen.
Ja. Wichtiges Thema, immer ernst nehmen und auch nicht vor Medikamenten zurückschrecken, wenn wir es mal ganz kurz und verknappt machen wollen.
Echt? Gott!
Ja. Ja. Also tatsächlich, ich finde, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, andauernd wegen jedem Kram Medikamente zu geben, aber Wachstumsschmerzen sind so unfassbare Schmerzen. Wer das nicht als Kind selbst erlebt hat, kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Und also es gibt Möglichkeiten davor. Natürlich, man kann massieren, aber manche Kinder wollen nicht angefasst werden, gerade wenn es irgendwie die Beine betrifft. Es gibt Schmerzöl, was man einmassieren kann, wirkt auch nicht bei jedem. Und wenn das Kind nie angefasst werden will, was willst du denn dann machen? Dann kann man durchaus auch mal einen Schmerzsaft geben.
Mal.
Nee, also klar, ja, naja, aber so Schmerzen hat man ja auch nicht dauerhaft. Also.
Ja, ja, hast du recht. Ja, genau. Nur ich finde halt, also ich hatte irgendwann schon Probleme mit diesem Arnika-Kügelchen geben, weil ich dachte, bei jedem Aua sofort wird irgendwas rausgeholt und reingestopft. Aber klar, wenn es weh tut, tut's weh und dann kann man auch mal was geben. Aber da wäre ich wirklich sehr vorsichtig, also diese Vergiftung mit diesen Ibuprofen. Ich weiß nur, meine Älteren, die haben ja in Mannschaften Sport gemacht oder machen das auch noch und da war das dann irgendwann so gang und gäbe, ne? Nach dem Spiel tut's weh, zack, Ibo.
Okay. Wo ich denk, aber du kennst, ja, also ne, man kennt ja sein Kind und du kannst ja unterscheiden, ist das jetzt so ein Schmerz, der irgendwie okay ist und das Kind kommuniziert nur, ich habe irgendwie Schmerzen und möchte, dass Absolut. Du dich um mich kümmerst. Oder ist es so ein Schmerz, wo das Kind sich windet und weint und irgendwie sagt, mach, dass es weggeht. Und das gibt es und ich finde dann zu sagen, nee, da musst du jetzt durch, das geht für mich halt
absolut
überhaupt nicht.
Nein, absolut. So. Wir wissen beide, wie wir es meinen. Also ich kann dir sagen, mein einer Sohn ist in dem Pandemiejahr 30 Zentimeter gewachsen.
Oh krass. Das ist Wahnsinn.
30 in Worten, ja. Und zwar ohne Witz. Und ich meine, dass es da mal zieht, das wundert einen nicht, ja. Ständig tat irgendwas weh, ja klar. Ja. Und du hast ja auch in deinem Buch ein Kind, was in einer Nacht, ne, wo eine Ärztin das erzählte, irgendwie 3 Zentimeter. Ja. Also,
und das finde ich, muss man keinem Kind zumuten, dass das aushält. Also ich habe in dem Buch kommen ja auch viele Eltern zu Wort, die gerade bei dem Thema Wachstumsschmerzen ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Ich habe nicht alle davon veröffentlicht, aber das war so immens. Ich hatte nie Wachstumsschmerzen. Also ich kann mich nicht erinnern, aber wenn Eltern erzählen, was sie als Kind da durchleben mussten und was denen so an den Kopf geworfen wurde, nee. Da bin ich ganz klar. Also und sage, so geht das nicht. Genau.
Wir halten fest, es ist eine Zeit, in der viel passiert. Es ist aber auch eine geile Zeit.
Ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Weil die auch einfach, genau, also jetzt bei allem sozusagen, wo man denkt, aufpassen, hingucken und so weiter. Aber ich finde es auch wahnsinnig süß, dieses echt Sachen alleine machen wollen. Das kontrollierte Abenteuer nennst du das, ne?
Genau.
Das, die Dinge wirklich ausprobieren, zu Freunden fahren. Und natürlich gucken wir da irgendwie hin, dass das irgendwie safe ist. Aber es ist auch cool zu sehen, man spürt auch als Eltern zum ersten Mal so, oh, wow, dahin geht jetzt die Reise. Ich kann mal sagen, ich komme in einer halben Stunde. Ja. Oh, ne, ich kann es besprechen. Und es ist nicht sofort alles furchtbar und Panik, sondern wir können miteinander in Austausch gehen und die Sachen, die fangen tolle Dinge an zu fragen. Also Ja, guckt dahin, seid nachsichtig und empathisch. Aber es ist auch eine richtig coole Phase, wenn die Stück für Stück älter werden. Und ich finde, es geht immer weiter. Meine sind jetzt ja wesentlich älter. Ich finde es total cool.
Ich, genau, lass uns eine Lanze brechen für die Zeit nach dem Baby- und Kleinkindalter. Ich finde auch, was für tolle Gespräche man mit Wackelzahnkindern führen kann. Ich finde das mega. Ja. Und es macht total viel Spaß, mit denen zu philosophieren. Und eben, man muss nicht immer auf jede Warum-Frage irgendwie, ne, kommen nicht noch 20 andere Fragen, sondern man kann so mit denen philosophieren, finde ich total großartig. Ja. Was ich vergessen habe. Übrigens, jetzt quatsche ich dir schon wieder rein. Was ich vergessen habe zu sagen, weil wir uns so lange bei dem Zahnthema aufgehalten haben, wenn Kinder da Fragen haben, ich habe tatsächlich gerade, ist es erschienen, ein Kinderbuch zum Thema Wackelzähne und
Das wollen wir ja besprechen.
Geschrieben, genau, nee, das, ich werfe das jetzt hier schamlos noch in den Ring. Das heißt,
immer her damit.
Genau, das heißt, wir gehen zur Zahnärztin, ist so eine Lesemaus im Carlsen Verlag erschienen und da geht es um Wackelzähne. Es geht aber auch um Zahnarztbesuch allgemein, ist quasi schon für die Kleineren, wo die Wackelzähne noch nicht so eine Rolle spielen, die aber wissen wollen, wie es beim Zahnarzt ist. Und für die Großen geht es eben um die Wackelzähne.
Okay, gut. Genau. Also loslaufen, kaufen natürlich.
Genau.
Damit Andreas Kinder auch Weihnachtsgeschenke kriegen.
Die haben sich tatsächlich gefreut, als dieses Buch rauskam und haben gesagt, Mama, endlich was wir auch lesen können.
Ja, das ist doch gut, super. Also ich danke dir, Andrea, dass du nochmal dein Wissen hier mit uns geteilt hast und auch deine Erfahrung im Grunde als Mutter. Das ist immer schön, wenn man da so ein bisschen sich gegenseitig austauschen kann mit kleinen, guten Geschichten. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal von Leuten, wir haben ja ganz viele Hörerinnen auch, die Lehrerinnen sind oder ErzieherInnen oder so. Und die sagen, sie empfehlen den so gern weiter. Und viele wissen immer noch nicht, wie Podcast hören geht, was völlig okay ist. Ich sage es jetzt nochmal. Man kann das zum Beispiel verschicken per Messenger. Und da muss man einfach nur auf den Link drücken. Also erzählt das gerne weiter. Es ist umsonst, wie ihr wisst. Überall, wo es Podcast gibt, man braucht dafür keine besonderen Dinge. Man braucht vielleicht irgendwie eine App, sowas wie, weiß ich nicht, Podcast von Apple oder von Apple genau oder Audio Now oder wie sie alle heißen. Und da kann man es einfach umsonst hören. Also erzählt davon gerne weiter, denn ich finde es immer schade, wenn jemand sagt, ja, würde ich gerne, aber ich kann das nicht hören. Ich denke, doch, man muss nur draufdrücken, es kostet nichts. Genau, und wenn ihr sagt, ihr habt eine interessante Folge gemacht, zum Beispiel zum Thema postpartale Depression oder weiß was ich, oder Wackelzahnpubertät, und ihr findet die so interessant und fundiert, dass ihr sagt, die hätten wir eigentlich gern auf unserer Seite als Verein, zum Beispiel Selbsthilfevereine für Mütter und Väter von ADHS-Kindern oder so. Und wir haben eine Folge dazu gemacht. Dann schreibt uns gerne, wir können euch den sogenannten Embed-Code zuschicken. Und dann könnt ihr die Folge auf eure Seite einbauen als Player, sodass man auch da einfach nur auf dieses gelernte Dreieck drücken muss und dann kann man die Folge hören. So, lange Rede. Und schreibt uns gerne mit Lob, Tadel, Kritik und Themen und Fragen an podcast@eltern.de. Podcast@eltern.de? Info@podcast@eltern.de. Ja, stimmt. Nee, doch. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und Ahoi aus Hamburg. Tschüss, liebe Andrea.
Tschüss.
Audio Now.